Eine wilde Verfolgungsjagd, eine Schießerei, zwei tote Frauen und ein Weihnachtswunsch in luftigen Höhen. Am österreichischen Nationalfeiertag wenden wir unsere Aufmerksamkeit einem Mann zu, der einfach nur berühmt werden wollte. Servus,
grüß dich,
herzlich willkommen bei
Darf's ein bisschen Mord sein?
Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amrei Baumgartl.
Heute gibt's mal eine etwas kürzere Folge als normal. Heute, also wenn ihr das am Montag, den 26.10. hört, wo die Folge rauskommt, ist nämlich in Österreich Nationalfeiertag und das bedeutet, wir haben frei.
Und weil wir freischaffende, selbstständige Künstler sind, bedeutet frei bei uns, wir arbeiten nur ein bisschen. Also wir arbeiten ja trotzdem, weil wir haben eine Folge, aber halt nicht ganz so viel als sonst. Das ist unsere Definition von frei.
Genau. Ganz am Ende der Folge gibt's diesmal einen Hinweis auf ein Gewinnspiel und auch eine Vorschau auf das neueste Interview, das auf Steady rausgekommen ist für alle unsere Komplizen ab 5 Euro. Bleibt dran, hört es euch bis zum Ende an. Wir freuen uns. Und jetzt, ja, fangen wir an, würde ich sagen.
Mhm.
25. September 1958. In einer Wohnung in der Schleifmühlgasse 18 im 4. Wiener Gemeindebezirk wird die Leiche einer Frau gefunden. Der 58-jährigen Juliane Emsenhuber war mit einem stumpfen Gegenstand mehrmals auf den Kopf geschlagen worden. Ihr Schädel ist übel zugerichtet. Bei der Auffindung der Leiche wird auch eine Menge pornografisches Material gesichert. Aber zunächst hat die Polizei keinerlei Spuren oder Hinweise auf den Täter. Ob sich die Polizei aufgrund des Berufs der Frau nicht sonderlich Mühe gibt oder ob es tatsächlich keine Hinweise auf einen Täter gibt, sei hier mal dahingestellt. Juliane hat nämlich ihr Geld mit Sexarbeit verdient. Und wie wir wissen, hatten Menschen dieses Metiers meist nicht die oberste Priorität. Die Kriminalisten kommen bei ihren Ermittlungen jedenfalls vorerst nicht weit. 2 Monate später, am 28. November 1958, wird im 15. Bezirk das Betriebsgebäude der Gießerei August Klär und Söhne überfallen. Der Buchhalter der Firma wird von einem jungen Mann mit einer Pistole bedroht. Er will Geld. Der Buchhalter hält das Ganze für einen schlechten Scherz und fragt den Mann, ist schon Krampus? Der Unbekannte schreit,
Geld her, sonst geht's dir wie dem Portier vom Bauernmarkt.
Daraufhin wird er ernst genommen und erhält eine Tasche mit einem Inhalt von 4.580 Schilling darin. Du bist so gut im Kopfrechnen, wie viel ist das in Euro?
Ach so, circa 330 Euro würde ich jetzt mal grob schätzen.
Ich habe es in den Text geschrieben.
Ja. Na komm, lassen wir die Kleinen freuen. Warte mal, den Portier vom Bauernmarkt, der war noch nichts in der Geschichte.
Ja, genau. Merkt ihr den? Dazu werden wir später noch kommen. Ist ganz wichtig.
Okay.
Der Mann rennt hinaus und flieht auf einem Fahrrad. Karl Klär, der Bruder des Firmenbesitzers, hat gerade noch rechtzeitig von dem Überfall spitz bekommen. Gerade als der Täter auf sein Fahrrad steigt, läuft Karl aus dem Haus und rennt dem Räuber nach. Er kann einen LKW-Fahrer davon überzeugen, ihn einsteigen zu lassen, und nun verfolgen die beiden den Flüchtigen mit dem LKW. Bei der Kreuzung Preisinggasse-Goldschlagstraße packt der allerdings wieder seine Waffe aus und schießt auf seine Verfolger. Den Fahrer des Lieferwagens trifft er in Brustkorb und Oberschenkel und verletzt ihn dabei schwer. Ein Rollerfahrer, der das Szenario beobachtet, macht es sich nun zur Aufgabe, den Mann zu stellen. Er schafft es, den Räuber einzuholen, aber als er ihn aufhalten will, wird auch er von einer Kugel getroffen. Zum Glück kommt bald ein Streifenwagen zufällig vorbei. Karl Klär hält ihn auf und informiert die Polizisten über den Raub und die wilde Verfolgungsjagd. Die nehmen sofort die Verfolgung auf. Jetzt passiert etwas, das heute ziemlich unglaublich klingt.
Aber wir befinden uns im Jahre 1958.
Ganz genau. Der Streifenwagen fährt so rasch um die Kurve, dass der Beamte, der auf dem Beifahrersitz sitzt, aus dem Auto fällt. Sicherheitsgurte gibt es in den 1950ern nämlich noch so gut wie gar nicht. Ich habe extra nachgesehen. Und ich nehme mal an, dass das öfter passiert ist und dass das auch dazu geführt hat, dass Sicherheitsgurte eingeführt wurden als Standardausführung.
Ich finde einfach das Bild sehr lustig, dass da einer einfach aus dem Fahrzeug plumpst.
Der Polizist ist bestimmt auch überrascht.
Ja.
Aber ich weiß nicht, vielleicht passiert ihm das auch nicht zum ersten Mal.
Ach so, ja, schon wieder. Okay. Dann steige ich wieder ein.
Ja. Er bleibt unverletzt und der Lenker des Einsatzfahrzeugs fährt auch einfach weiter.
Oh, okay.
In der Gernotgasse hinter der Stadthalle kann dieser Polizist den Räuber dann schließlich fassen und festnehmen. Der unbekannte junge Mann nennt sich selbst Al Capone. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen. Aber er hat Pech. Seine Fingerabdrücke sind nämlich schon bei der Polizei vermerkt und man kann ihn identifizieren. Der Mann heißt Johann Bergmann. Er ist 28 Jahre alt. Johann ist Jahrgang 1930. Seine Mutter ist gehörlos und kümmert sich angeblich wenig um ihn. Sein Vater ist nicht nur alkoholkrank, er ist auch ein Krimineller, der den kleinen Johann zwingt, für ihn stehlen zu gehen. Der Bub wird geschnappt und kommt ins Gefängnis. Dann verbringt Johann einige Zeit im Erziehungsheim in Eggenburg im nördlichen Niederösterreich und in anderen Jugendanstalten. Während seiner Zeit im Heim beginnt er eine Bäckerlehre. Von den anderen Kindern wird er häufig wegen seiner großen Nase gehänselt. In ihm reift der Wunsch, sie chirurgisch verkleinern zu lassen. Johann möchte eigentlich auch gerne auf der Bühne stehen. Er schwärmt für den Wiener Schauspieler Albin Skoda. Er würde gern selbst auf einer Bühne stehen und umjubelt werden, genau wie sein Vorbild. Und berühmt, das soll er werden. Knapp 4 Jahre vor seiner Festnahme wegen des Überfalls auf die Gießerei hat Johann Bergmann es nämlich schon zu überregionaler Aufmerksamkeit gebracht. 10 Tage vor Weihnachten, am 15. Dezember 1954, klettert er auf den Stephansdom hinauf, genauer auf den Südturm des Doms, der im Volksmund auch Steffel genannt wird. Der ist stolze 136,4 Meter hoch. Bis auf eine Höhe von 72 Metern ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort befindet sich die sogenannte Türmerstube. Weiter rauf dürfen nur Mitarbeiter des Dombauamtes. Das ist nämlich ein gefährlicher Aufstieg. Aber genau da hinauf klettert Johann. Und als er oben ist, droht er, sich in die Tiefe zu stürzen, wenn er nicht 3000 Schilling, gut 220 Euro, erhalten würde, damit er sich ein schönes Weihnachtsfest machen kann.
Ist das normal? Achtung, ich bring mich um, wenn ich kein Weihnachtsgeld bekomme von irgendjemanden. Egal von wem, Hauptsache ich hätte gern Geld.
Es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit mehr als nach Geld eigentlich, ne? Der Steffel gilt übrigens als eine der monumentalsten architektonischen Lösungen des Kirchenbaus im Mittelalter, sagt Wikipedia.
Und Wikipedia hat immer recht.
In diesem Fall ganz bestimmt. Der Vikar des Stephansdoms, ein Mann namens Franz Gruber, klettert ihm nach und gibt Johann immerhin ein Drittel der gewünschten Summe, 1000 Schilling, knappe 75 Euro. Am Abend gegen 20.30 Uhr lässt Johann sich dann dazu bewegen, wieder hinunterzukommen. Völlig erschöpft und unterkühlt, es ist ja schließlich Dezember,
kurz vor Weihnachten, ja,
wird er prompt von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er nennt einen falschen Namen, aber seine tatsächliche Identität kann bald festgestellt werden. Die Boulevardblätter freuen sich. Die Zeitung Der Abend trumpft mit der wunderbaren Schlagzeile.
Da staunte der Steffel.
Herrlich.
Herrlich, ah. Reißerisch, dramatisch.
Einfach gut.
Ja.
Zu dieser Zeit wohnt Johann im Männerwohnheim in der Wurlitzer Gasse im 17. Bezirk. Nach diesem Vorfall macht er allerdings erst einmal Bekanntschaft mit dem Inneren einer Psychiatrie. Dort kommt er auch ein paar Monate später wieder hin, im März 1955, weil er im Männerwohnheim in der Meldemannstraße 27 in der Brigittenau, also im 20. Bezirk, auf Händen und Füßen herumkrabbelt, und zwar splitternackt.
Gut, also er war schon mal auffällig. Das können wir festhalten.
Ja, und ich weiß, wie sehr du deine Fun Facts magst.
Ja.
Ich habe eins für dich. Fun Fact zu diesem Männerwohnheim in der Meldemannstraße 27. Hier hat zwischen 1910 und 1913 ein junger Mann gewohnt, der es später zu weltweiter Berühmtheit bringen wird. Er ist einer der bekanntesten Österreicher, man kennt ihn auf der ganzen Welt. Wer ist es?
Falco?
1910 und 1913.
Ach so, warte, also, entschuldige.
Der berühmteste Österreicher. In Thailand wird er heute immer noch auf T-Shirts gedruckt, sein Konterfei. Adolf Hitler.
Tatsache?
Ja, Adolf Hitler malt hier und übt sich darin, politische Reden zu halten.
Hätten Sie bitte schön den eingesperrt in die innere Psychiatrie und nicht, also, oder vielleicht beide?
Ja.
Okay. Ich meine, also, Sie scheinen ja...
Ende.
Punkt. Okay.
Zurück zu Johann Bergmann. Bei seiner Einvernahme nach der wilden Verfolgungsjagd im Jahre 1958 wird es also immer interessanter. Es kommen immer neue Puzzleteilchen zusammen, von denen man gar nicht wusste, dass sie zusammengehören. Erinnerst du dich noch daran, was der Räuber beim Überfall auf die Gießerei zu dem Buchhalter gesagt hat?
Geld her, sonst geht's dir wie dem Portier vom Bauernmarkt.
Ganz genau. Jetzt gesteht Johann Bergmann nämlich, dass er eine Woche vorher, am 20. November 1958, den Nachtportier des Hotels Schweizerhof am Bauernmarkt 22 im ersten Bezirk in Raubabsicht erschossen hat. Dabei hat er nur 30 Schilling erbeutet. Das sind heute 2,18 Euro.
Wow.
Ein ballistischer Test mit der sichergestellten Waffe ergibt, dass tatsächlich dieselbe Pistole bei diesem Raubmord verwendet worden war. Auf die Ergreifung des Täters waren 5000 Schilling Belohnung ausgesetzt worden, ca. 363 Euro. Aber da endet seine kriminelle Karriere noch nicht. Johann Bergmann alias Al Capone, alias Staatsfeind Nummer 1, wie er sich auch gern selbst nennt, hat noch viel mehr zu erzählen. Er ist von dem Wahn besessen, dass er berühmt werden will, berühmt um jeden Preis. Weil ihn seine große Nase schier verrückt macht, erhält er sogar im April 58 eine OP zur Verkleinerung der Nase, aber er sieht immer noch nicht aus wie der Schauspieler Albin Skoda, obwohl der auch einen ziemlich großen Zinken hat, meiner Meinung nach. Und weil ihn das nicht loslässt, beschließt er, auf einem anderen Wege Berühmtheit zu erlangen. Er will berühmter werden als Alfred Engleder, der als Bestie von Sierning oder Mörder mit dem Mauerfäustel traurige Berühmtheit erlangt hat. Sein zweites Vorbild ist Max Gufler, der Teufel von St. Pölten. Beide haben mehrere Menschen umgebracht und wir werden uns ihnen bestimmt in der Zukunft einmal widmen. Heute bleiben wir bei Johann Bergmann.
Also warte mal, seine einzigen Möglichkeiten berühmt zu werden sind entweder Bühne oder Verbrechen. Franziska, wir verbinden dessen Karrierewünsche 1A.
Stimmt. Hätte es nur damals Podcasts gegeben.
Vielleicht wären dann noch andere Menschen am Leben.
Johann gesteht jetzt einen weiteren Mord. Er gesteht, Josephine Kollmann am 18. Juli 1958 ermordet zu haben. Die ältere Dame hat er während eines Aufenthalts in der, so hat es damals geheißen, Landesirrenheil- und Pflegeanstalt Feldhof kennengelernt. Feldhof liegt in der Steiermark bei Graz und diese Anstalt gibt es heute noch. Die heißt heute natürlich nicht mehr so, aber sie existiert als Sonderkrankenanstalt des LKH Graz 2 immer noch. Er erzählt weiter, dass er die Frau während eines gemeinsamen Spaziergangs im Wald erwürgt und dann ihre Leiche versteckt hätte.
Und warum? Nein, also sagt er, warum er, also war ihm langweilig auf dem Spaziergang oder sagt er irgendwas dazu, warum er sie erwürgt hat?
Einerseits habe ich gelesen, Josephine Kollmann hätte ihn zu viel angelächelt und darum musste sie sterben. Andererseits habe ich aber gelesen, dass sie ihn nicht angelächelt habe, sondern ausgelacht wegen seiner großen Nase. Er behauptet auch, dass sie die wahre Desdemona gewesen sei. Als er sie erwürgt hat, habe er die Arie des Othello gesungen und er hat sie erwürgt, wie Othello Desdemona erwürgt.
Desdemona, also die Shakespeare-Rolle, Figur.
Genau,
die nicht real existente Person.
Ja.
Die rein fiktive Figur von Shakespeare.
Ja.
Aha.
Genau die.
Und er entdeckt durch Zufall die wahre Persona dieses Stücks, das vor über 100 Jahren davor geschrieben wurde.
Nein, ich glaube, sie ist einfach die Personifizierung einer Desdemona.
Aha, okay. Für glaub ihn ich. Zumindest.
Ja. Ja. Also kurz zur Erklärung, Desdemona wird im Stück Othello von ihrem Ehemann beschuldigt, ihn betrogen zu haben. Deswegen bringt er sie um und am Ende stellt sich heraus, dass sie eh immer treu gewesen ist.
Aber egal wie man es dann dreht und wendet, hat unser Bergmann dann das Stück wirklich nicht gut verstanden, wenn die, die ihn immer anlächelt, dann für ihn die Desdemona ist.
Ja, nein, also verstanden
hat er wenig. Das nicht. Ja, okay, gut.
Johann erzählt weiter, dass ihn der Film Das Mädchen Rosemarie, in dem es um das Leben und die Ermordung der berühmten Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt geht und der vor kurzem in den Kinos erschienen war, so beeindruckt habe, dass er auch so jemanden töten möchte. Wenig später erschlägt er Juliane Emsenhuber in ihrer Wohnung. Er erzählt, dass er sich dabei im Spiegel beobachtet hat, um festzustellen, ob er einen dämonischen Zug um den Mund bekäme, während er auf sie eindrischt. Erst als er den sehen kann, lässt er von ihr ab.
Warte mal, also während er die Tat begeht, betrachtet er sich selbst im Spiegel?
Ja.
Und als er das für ihn böse, dämonische entdeckt, lässt er von ihr ab?
Ja.
Wow.
Ja. Juliane Emsenhuber ist da aber schon verstorben. Johann Bergmann wird am 1. Juni 1960 im Alter von 30 Jahren durch die Geschworenen des Schwurgerichts am Wiener Landesgericht wegen dreifachen Mordes, zweifachen Mordversuchs und anderer Straftaten einstimmig schuldig gesprochen. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, lebenslanger Kerker, wie es damals noch heißt. Seine Strafe wird durch hartes Lager, Dunkelhaft und Fasten an bestimmten Tagen noch verschärft. Trotz allem, was er sagt, von wegen Desdemona und so, und trotz seiner mehrfachen Aufenthalte in psychiatrischen Anstalten, halten ihn die psychiatrischen Gutachter für absolut zurechnungsfähig. Er hätte nur eine hysterische Fehlhaltung, sei schauspielerisch begabt und besitze einen dämonischen Witz. Auch seine verwahrloste Jugend, wie sie sagen, wird zwar erwähnt, gilt aber, ebenso wie die Tatsache, dass er ein volles Geständnis abgelegt hat, nicht als strafmildernd. Er habe dieses Geständnis schließlich nicht aus Schuldeinsicht oder aus Reue gemacht, sondern aus Geltungssucht. Es hilft ihm auch nicht unbedingt, dass er vor der Presse und der Öffentlichkeit sagt:
Ich werde weiter morden, auch im Gefängnis.
Seine letzten Worte im Prozess sind:
Die Freiheit können Sie mir nehmen, aber nicht meinen Ruhm.
Naja, das sind nicht ganz seine letzten Worte. Er sagt nämlich noch:
Ich habe eine einzige wohlbegründete Bitte, die ich bis jetzt nicht aussprechen konnte. Ich bitte die Damen und Herren Geschworenen, den Hohen Gerichtshof und die Allgemeinheit nur um eines. Bitte, leckt mich alle am Arsch.
Okay.
Ja, wegen dieses Goethe-Zitats darf er seiner eigenen Urteilsverkündung nicht beiwohnen. Er sitzt deswegen nämlich 10 Tage in Dunkelhaft. Als er über seine Verurteilung informiert wird, verzichtet er darauf, Berufung einzulegen. Danach verliert sich leider seine Spur. Ich weiß nur, dass er einer der besten Schachspieler im Gefängnis von Stein gewesen sein soll und dass er, als er einmal ein Spiel verloren hat, den Sieger unter dem Tisch angepinkelt haben soll.
Naja. Und das ist der Fall zum Nationalfeiertag? Stolz für unsere Nationalhelden? Nein.
Ich fand den Fall sehr spannend. Ich hatte noch nie davon gehört und deswegen habe ich ihn ausgesucht.
Ja, ja.
Was ich mir halt gedacht habe, ist, hat er diese beiden Frauen wirklich ermordet? Oder hat man sich mit seinem Geständnis zufrieden gegeben und nicht weiter geforscht, ob das auch wirklich stimmt? Also das weiß ich leider einfach nicht.
Ich habe mir das auch schon gedacht mit diesem Raubüberfall mit Geld her, sonst geht's dir wie dem Portier. Wenn auf den Mörder des Portiers Kopfgeld ausgesetzt war oder eine Belohnung, dann wussten ja auch die Zeitungen davon.
Ja.
Also ist das ja auch nur sein Geständnis? Ach nein, da war der Waffenabgleich.
Der Waffenabgleich,
ja. Die ballistischer, ja. Okay.
Ja, ja. Ich meine, es war halt 1958, also ob das so 100% gestimmt hat, weiß ich einfach nicht.
Ja, ja. Weil selbst da dachte ich mir, man kann ja auch sagen, sonst bist du auch einer von den Erschossenen. Das heißt ja nicht, dass er den Portier erschossen haben muss.
Genau. Also gerade über all diese Fälle ist bestimmt genug in der Zeitung gestanden.
Eben, eben.
Also seine Informationen hätte er auch aus der Zeitung haben können.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass die Polizei schlecht gearbeitet hat. Ich sage nur, dass ich es als eine einfache Möglichkeit sehe, um 2 Fälle abzuschließen, für die sich eh wahrscheinlich keiner so recht interessiert hat. Also die eine war eine Insassin oder ehemalige Patientin zumindest in diesem Krankenhaus, in der psychiatrischen Anstalt, und die andere war eine Sexarbeiterin. Das sind jetzt beides nicht reiche Männer.
Richtig, es sind Frauen.
Berühmtheiten, oder?
Ja. Es sind Frauen, die noch irgendwie eher am Rande der Gesellschaft
ganz
waren,
genau,
gearbeitet
das meine ich damit,
haben.
Danke.
Ja.
Und nach wie vor, also auch weil du sagst, die Polizei ist schlecht gearbeitet, es ist halt trotzdem noch in den 50er Jahren. Also die Mittel, ich meine, wenn bei einer Verfolgungsjagd ein Polizist aus dem Auto fällt, dann...
Das ist schon etwas ganz Besonderes.
Ja. Ja.
Na, heute schon, damals nicht.
Und grundsätzlich, wenn du jemanden hast, der sagt, ja, ich habe das getan und dann noch eine abstruse Geschichte dazu erfindet, warum er das getan hat.
Und er hat währenddessen eine Arie gesungen, ja.
In seinem Kopf vielleicht. Vielleicht hat er das alles in seinem Kopf abgespielt.
Das ist gut möglich, ja. Er war ja mehrmals in verschiedenen Anstalten.
Ja. Also ich glaube, dass er zu Recht zumindest weggesperrt wurde, weil, naja, dass er grundsätzlich vielleicht doch eher als Gefährdung für die Allgemeinheit gilt, glaube ich, da können wir uns einig sein.
Ja.
Aber die Härte der Strafe und aber wirklich für alle Fälle verantwortlich oder halt der Täter ist, schwer zu sagen.
Also was wir mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, ist, dass er diesen Überfall begangen hat, dass er dabei zwei Leute angeschossen hat und natürlich dadurch auch andere gefährdet hat, Passanten auf der Straße. Und dafür ist es absolut richtig, ihn einzusperren für eine gewisse Zeit. Aber ja, ich halte es schon für möglich, dass er sich einfach profilieren wollte, indem er diese anderen Sachen gesteht, damit er endlich berühmt wird.
Ja. Und ich meine auch nur, weil die beiden in der gleichen Anstalt waren, vielleicht hat er auch den Mord mitbekommen von jemand anderem und eben will ihn sich selbst auf die Fahne schreiben, zum Beispiel.
Ja, ganz genau, ja. Ich meine, natürlich, wenn er zu der Zeit in Graz war und er hat sie persönlich gekannt, ja, vielleicht einfach ein blöder Zufall.
Eben.
Vielleicht war er's, ja, es ist möglich, dass er's war. Vielleicht hat er auch die eine getötet und die andere nicht. Wir wissen es nicht, es gibt Zufälle, wir wissen es einfach nicht. Die Polizei hat beschlossen, dass er's war.
Das Gericht auch.
Das Gericht auch, genau. Und dafür ist er eingesperrt worden. Und das gilt. Alles, was wir jetzt sagen, sind ja nur
Überlegungen.
Ja.
Aber dementsprechend, naja, er könnte noch leben. 1930 ist er geboren. Er könnte 90 Jahre alt sein.
Er könnte 90 Jahre alt sein, ja.
Aber niemand weiß.
Ich konnte leider nichts finden. Ich habe jetzt aber auch nicht im Gefängnis angerufen, um zu fragen. Ja.
Ja, okay. Was Schönes zum Abschluss.
Bitte.
Nachdem ja am Montag Feiertag ist, was darf denn in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Ein Glas Kapern.
Okay.
Ich mag Kapern. Ich knabber diese gern.
Auch so als Snack roh zwischendurch einfach mal.
Naja, die sind ja eingelegt. Also ja, irgendwie so abends statt Chips oder so, was Salziges.
Wow.
Mag ich sehr gern.
Ich bring dir mal meine Kapern mit, die ich noch im Kühlschrank habe, das nächste Mal.
Wie alt sind die?
Okay, ich bring sie dir nicht mit, das nächste Mal, wenn wir uns sehen.
Auch eingelegt, das kann ablaufen.
Ja, spätestens wenn es eine weiße Schicht bekommt, sollte man es nicht mehr essen.
Oh je, hat schon eine weiße Schicht am Reihen.
Meine Kirschen hatten das letzte Mal. Egal, also gut, du isst gern Kapern.
Ja, doch, ab und an. Also jetzt nicht jeden Abend und auch nicht immer statt Chips, aber... Ja, manchmal, ja, genau. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
Saft.
Was für Saft?
Fast egal, außer Tomatensaft. Ich mag keinen Tomatensaft. Aber sonst Saft. Ich trinke ab und zu wahnsinnig gern Saft. Also auch so zwischendurch dann statt einem Snack oder was Süßem, einfach mal Saft.
Orangensaft, Apfelsaft?
Apfelsaft, am liebsten Apfelsaft. Mhm. Aber sonst Erdbeersaft, Orangensaft, Mango, Maracuja... Also mein Kühlschrank ist nicht voll, wenn ich keinen Saft zu Hause habe.
Okay. Bist du auch ein Fan von Smoothies?
Wenn ich sie selber mache. Oder wenn ich unterwegs bin. Ja. Du?
Ja, doch. Ich mag's schon. Es ist ja im Prinzip ein dicker, breiiger Multivitaminsaft. Also je nachdem, was halt drinnen ist.
Ja, mich stört die Verpackung. Die meisten Smoothies, die gut sind, sind in Plastik-Einwegflaschen. Und dann lege ich halt ab.
Siehst du deine Säfte?
Tetrapack. Mach mir das jetzt nicht ökologisch kaputt. Ich habe ein gutes Gewissen mit meinen Säften im Karton.
Okay, nein, alles klar.
Punkt. Aber lasst uns doch wissen, auch als Inspiration vielleicht, was in eurem Kühlschrank nicht fehlen darf.
Die Frage kommt wieder am Sonntag auf Facebook und Instagram auf Facebook, wenn Facebook mir nicht wieder dazwischen funkt. Es hat jetzt einmal nicht funktioniert leider und ich habe es viel zu spät bemerkt. Aber ja, die Frage kommt
und
überlegt
wir freuen
euch.
Uns auf eure Antworten.
Mhm. Und bis dahin?
Bis dahin, schaut auf unsere Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Dort gibt es auch den Link zu unserem Shop, wo ihr T-Shirts, Tassen und so weiter kaufen könnt. Und außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen. Und zwar verlosen wir zweimal ein Buch auf Instagram und Facebook. Das Buch heißt Mord im Regionalexpress. Es ist von Gabi Thieme, erschienen im Verlag Das Neue Berlin. Schaut auf Instagram, schaut auf Facebook. Bis 31.10.2020 um 20 Uhr läuft diese Verlosung noch. Also da könnt ihr noch teilnehmen. Zwei Exemplare werden auch an unsere Komplizen auf Steady verlost. Das heißt, wer unser Komplize wird vor dem 31.10., der kann natürlich dann auch auf Facebook, auf Instagram und über Steady teilnehmen. Jo, und das war's auch schon.
Bussi.
Bussi, Baba.
Baba.
Für mich war das insofern, sagen wir mal, ein besonderer Fall, weil er mich am Heiligen Abend direkt erreicht hat. Ich habe zu Hause in der Stube in aller Ruhe, ganz gemütlich, mache ich da immer Radio an, Weihnachtsmusik und habe den Baum geschmückt. Und während ich so über dem Schmücken bin, klingelt das Telefon und da meldet sich die Polizei in Chemnitz, das Polizeipräsidium, der Pressesprecher. Und da sagt er zu mir, Frau Thieme, was machen Sie denn gerade? Ich sage, ich putze gerade einen Weihnachtsbaum an. Aber wenn Sie anrufen, das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Und da sagt er, ja. Sagt er, ich habe eine ganz große Bitte, wir brauchen um 11 alle Journalisten im Präsidium. Und da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Es erscheint ja auch keine Zeitung am ersten Feiertag und auch am zweiten Feiertag nicht. Und da habe ich gesagt, da muss ja aber wirklich was Besonderes passiert sein. Und da sagt er, ja, es ist wirklich was ganz Furchtbares passiert. Wir brauchen Zeugenhinweise, wir müssen Zeugenaufruf starten, wir brauchen alle Medien. Können Sie kommen? Und da habe ich gesagt, na, ich lasse sofort alles stehen und liegen und komme natürlich. Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin ins Politik.
Das ganze Interview findest du auf steadyhq.com/darfseinbissalmordsein und den Link gibt's auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com.